Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir treten dann jetzt wieder in die nächste Runde ein, Teil B, Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen. Für diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind, will ich noch mal sagen, dass wir schon Fragen vorliegen haben zu diesem Komplex und dass Sie jeweils auf Ihren Plätzen vorfinden, diese weißen Zettel, mit denen Sie Fragen anmelden können. Wir handeln immer 5 Fragen hintereinander ab, die wir dann beantworten. Das Einzige, was wir ändern gegenüber heute Vormittag, ist, dass wir die Reihenfolge der Sachverständigen mal umgekehrt machen, damit Sie nicht immer anfangen müssen, sondern auch mal Herr Wieland beginnen kann. Machen wir das mal umgekehrt jetzt. Ansonsten ist aber alles wie gehabt und beginnen würden wir dann mit der ersten Wortmeldung von dem Herrn Abgeordneten Dr. Geb, CDU-CSU.
Jetzt geht's. Ich möchte anknüpfen an den kleinen Disput, der sich am Ende der ersten Fragerunde zwischen Professor Mayer und Kirchhoff angeknüpft hat. Ich hoffe, dass wir natürlich alle vom selben Grundgesetz ausgehen. Es wäre ja furchtbar, wenn die Sachverständigen schon von unterschiedlichen ausgehen. Was sollen die Bürger erst sagen? Aber ich möchte folgende Frage stellen. Und zwar an Herrn Kirchhoff und an Herrn Wieland. Halten Sie meine Auffassung für richtig, dass die Abweichungsbefugnis geradezu der Sinn dieser Vorschrift ist, dass sich am Ende der Landesgesetzgeber für seinen Bereich selbstverständlich durchsetzen können soll und dass es gar kein Anwendungsfall, Herr Professor Mayer, des Artikel 31 ist, Bundesrecht bricht Landesrecht, sondern das Grundgesetz geradezu eine solche Abweichung zulässt. Und das ist nach 70 natürlich auch vorgesehen, wenn man auf unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen das ist. Und vor diesem Hintergrund macht selbstverständlich die Lex Posterior-Regelung sehr wohl Sinn. Und auch die 6 Monate, und halten Sie es vielleicht für zutreffend, dass man die 6-Monatsfrist als Präklusionsfrist nehmen kann, denn vom Zeitpunkt der Verkündung des Gesetzes durch den Bundesgesetzgeber bis zum Inkrafttreten vergehen 6 Monate, und wenn sich in dieser Zeit der Landesgesetzgeber nicht zu einer Abweichung durchgerungen hat, dann muss eben das gelten, was der Bundesgesetzgeber entschieden hat und geregelt hat.
Die nächste Frage hat die Frau Kollegin Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP-Fraktion.
Ich möchte noch einmal fragen Herrn Professor Pestalozza. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, dass Sie sehr wohl auch andere Ansätze haben, um zu dem Ziel einer größeren Transparenz bei der Gesetzgebung und klaren Zuordnung insgesamt zu kommen. Ich hätte die generelle Frage an Sie. Bei dem, was jetzt vorgesehen ist an Möglichkeiten der Gesetzgebung im Bereich gerade auch der konkurrierenden Gesetzgebung, und man kann das ja aufschlüsseln in viele Bereiche mit Abweichung und mit Kern und ohne Kern und mit Bedürfnis und Ausnahmefall und ohne und entsprechenden Dingen. Wo könnte denn, neben dem 84, haben wir heute Morgen besprochen, wo sehen Sie für die anderen Regelungen, die auch davon mit betroffen sind in dem Gesetzentwurf, denn Möglichkeiten der Klarstellung, des besseren Verständnisses, der besseren Transparenz, die bisher, jedenfalls je mehr wir auch heute mit den Sachverständigen diskutiert haben, ja eher weniger denn mehr gegeben ist. Und ich hätte gern auch die Frage nochmal an Herrn Professor Mayer gerichtet und auch die Bitte, wir dürfen nur eine Frage stellen, aber ich finde, das gehört mit dazu, auch an beide, der Artikel 74 Nummer 11 zum Beispiel mit Recht der Wirtschaft, da würde ich gerne exemplarisch mal dann festmachen, ob der Weg, den man dort geht, mit einer Kompetenz bei der konkurrierenden Gesetzgebung, mit vielen Ausnahmebestimmungen und überall auch schon wieder mit Interpretations- und Auslegungsmöglichkeiten, ob man nicht an diesem Beispiel mal deutlich machen kann, wie man vielleicht auch anders, auch mit mehr Kompetenz vielleicht für die Länder, man hier die Aufteilung zwischen bei der konkurrierenden Gesetzgebung hätte vornehmen können.
Die dritte Frage hat der Kollege Ortwin Runde, SPD-Fraktion.
Ich hätte eine Frage an die Professoren Mayer und Scharpf. Wir haben uns über die maliziöse Erforderlichkeitsklausel im 72-2 ja verschiedentlich unterhalten und dass das damals die Notlösung war in einer Situation Anfang der 90er Jahre, als man die Kompetenzen nicht aufteilen konnte, das nicht vermochte, sodass man das jetzt dem Verfassungsgericht doch weitgehend überlassen hat. Nun haben wir in der Föderalismuskommission und in dem Antrag hier in dem Gesetzentwurf ja bereits eine Reihe von Gesetzesmaterien herausgenommen aus der Erforderlichkeitsklausel des 72-2. Im Artikel 105, wo die Zuständigkeitsverteilung in der Steuergesetzgebung geregelt ist, steht im Absatz 2 nach wie vor die Erforderlichkeitsklausel. Das bezogen auf Steuermaterien wie Erbschaftssteuer und auf die Kfz-Steuer. Würden Sie es für sinnvoll halten, diese Klausel für den des 72-2 für diese Gesetzesmaterie herauszunehmen, vor allem vor dem Hintergrund, dass jeder einzelne Bürger klagen könnte bei Wohnwagensteuer und Ähnlichem und dann hier eine Versteinerung eintreten würde?
Vielen Dank, Herr Runde. Die nächste Frage geht an die Kollegin Katrin Kunert, Fraktion Die Linke.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Hennecke und ich würde auch Professor Kirchhoff bitten, möglicherweise seine Sicht der Dinge zu benennen. Wir reden hier unter dem Komplex B über die Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen und mich würde einfach etwas interessieren, wie wir wissen, oder streben die kommunalen Spitzenverbände seit 1973 ein verbindliches Mitwirkungsrecht an, was die Gesetzgebung des Bundes angeht. Und man könnte meinen, wenn man sich die Artikel 84 und 85 anguckt, dass dieses Durchgriffsrecht auf die Kommunen eigentlich in Zukunft nicht mehr erfolgen soll, dass sich möglicherweise dieses kommunale oder dieses verbindliche Mitwirkungsrecht kommunaler Spitzenverbände erübrigt. Aber meine Frage ist eben, meinen Sie nicht, Herr Professor Hennecke, dass es eigentlich, wenn man darauf abzielt, dass es auch Gesetze gibt, die trotzdem mittelbar in den Kommunen wirken, dass man dieses verbindliche Mitwirkungsrecht auch festschreiben sollte?
Bevor ich den fünften Fragesteller aufrufe, möchte ich sagen, nicht, dass Sie denken, wir halten uns nicht in die Reihenfolge. Momentan gibt es nur Fragen aus dem Bereich des Bundestages. Die fünfte Frage geht an den Kollegen Montag, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich habe auch zu der Frage der Kommunen, und zwar eine Frage an Herrn Professor Hennecker und an Herrn Professor Möllers. Sowohl im 84.1.6 als auch im 85.1.2 wird ja inhaltsgleich bestimmt, dass durch Bundesgesetz an Gemeinden und Gemeindeverbände Aufgaben nicht übertragen werden dürfen. Meine Frage läuft darauf hinaus, ob diese Bestimmung, deren Sinn ich unterstützen würde in Richtung natürlich darf der Bund Kommunen keine Aufgaben übertragen und sie mit denen alleine lassen. Ob nicht trotzdem diese sehr allgemeine und allgemeingültige Bestimmung jetzt im Vorschlag 84 und 85 zu weit geht, weil da mit keinem Wort darauf eingegangen werden wird, um welche Aufgaben es sich dabei handelt. Und auch keine Bedingungen genannt werden, unter denen das vielleicht doch möglich sein müsste oder könnte, sondern kategorisch unter welchen Bedingungen auch immer und welche Aufgaben es auch sein mögen, ein Verbot von der Bundesebene, solche Aufgaben an die Gemeinde zu übertragen, ausgesprochen werden soll. Also die Frage, geht Ihrer Auffassung diese Vorschrift nicht zu weit?
Vielen Dank, Herr Montag. Dann würde jetzt die Antwortrunde beginnen mit Herrn Professor Dr. Wieland zu der Frage von Herrn Geb.
Tatsächlich, ich würde Ihnen da zustimmen. Das ist Kein Problem, das ist Artikel 31. Der Artikel 31 greift nur dann ein, wenn nicht vorher die Gesetzgebungszuständigkeiten praktisch geprüft worden sind. Und hier ist eine Neuregelung der Gesetzgebungszuständigkeit. Es ist eine originäre Zuständigkeit der Länder, also kein Fall des Artikel 31. Die Frage, ob man die 6 Monate als Präklusionsfrist ausgestalten sollte, dafür würde ich, glaube ich, eigentlich warnen, weil das vielleicht dann den gegenteiligen Effekt haben könnte. Wenn man Landesparlamente unter Druck setzt gewissermaßen und sagt, also wenn ihr abweichen wollt, müsst ihr das jetzt innerhalb von 6 Monaten tun, dann könnte es in Lagen, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob man vielleicht doch abweichen will, könnte es sein, dass man vorsorglich erstmal abweicht, um gewissermaßen die Rechtsposition zu halten, obwohl man längerfristig betrachtet mit der Bundesregelung leben könnte. Also ich würde da eher dafür plädieren, es bei der gegenwärtigen Regelung zu belassen, so wie es vorgesehen ist.
Vielen Dank, Herr Professor Wieland. Dann käme jetzt Herr Professor Scharf mit der Frage von Herrn Runde.
Frist zur Ausschlussfrist zu machen, ist eine Entmündigung der Landespolitik. Die muss auch nach 3 Jahren noch die Möglichkeit haben, möglicherweise unter einer neuen Koalition, sich zu überlegen, ob man jetzt etwas anderes will. Dann zu der Frage, die an mich adressiert worden ist. Herr Runde, die Erbschaftssteuer wie die Vermögenssteuer und die Kraftfahrzeugsteuer sind Steuern, deren Aufkommen ausschließlich den Ländern zufließt. In anderen Bundesstaaten, einem ganz kleinen der Schweiz, einem sehr großen den USA, sind solche Steuern von Gliedstaat zu Gliedstaat, von Kanton zu Kanton höchst unterschiedlich geregelt. Wenn man also die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juniorprofessururteil anwendet, dann wäre dies in der Tat Kompetenzbereiche, in denen der Bund kaum noch etwas regeln könnte. In der Kommission haben wir diskutiert, allerdings ohne dass die Länder sich darauf eingelassen haben, über eigene Steuerkompetenzen der Länder. Die Länder haben es abgelehnt bisher, eigene Steuerkompetenzen zu akzeptieren für die Steuern, deren Aufkommen ihnen ausschließlich zufließt, mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer. Wenn die Länder konsequent wären bei ihrer Position, hätten sie diese den Ländern zufließenden Steuern auch in die Ausnahmen von Artikel 72 Absatz 2 einfügen müssen. Da sie das nicht getan haben, habe ich noch eine gewisse Hoffnung, dass im Zuge der Finanzverfassungsreformdiskussion man vielleicht doch zu eigenen Gesetzgebungskompetenzen der Länder über ihre eigenen Steuern kommen kann.
Vielen Dank, Herr Professor Scharpf. Dann käme jetzt Herr Professor Pestalozza mit der Frage von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
Die erste Frage betraf also, wie ist mehr Transparenz möglich im Rahmen des vorgegebenen, durch die Reform vorgegebenen Systems, und ist es überhaupt möglich? Es betrifft also jetzt hier 74 in Verbindung mit 72. Es fällt ja auf, dass die 33 Kompetenztitel, die wir im 74 nach der Neuregelung haben, nur noch zu einem Drittel der Erforderlichkeitsklausel unterworfen werden. 2 Drittel davon sind freigestellt, ausweislich der Begründung deswegen, weil in diesen Gebieten die Erforderlichkeit gegeben sei und nicht in Zweifel stehe. Das ist eine merkwürdige Begründung, die, wenn man die einzelnen Titelaufsicht ansieht, schon heute nicht überzeugt. Was sich künftig ergeben wird an Veränderungen, kann man ja gar nicht vorhersehen, denn die Erforderlichkeit nach einer bundeseinheitlichen Regelung mag heute gegeben sein, morgen aber nicht und umgekehrt. Also wie das diese Annahme, wir haben eine Erforderlichkeit heute in bestimmten Kompetenzbereichen und brauchen deswegen sie nicht eigens zu fordern, einer doch dauerhaft geltenden Verfassungsreform zugrunde gelegt werden kann, verstehe ich nicht. Deswegen schon von dort her das Plädoyer, entweder alles weiter unter der Erforderlichkeitsklausel zu lassen, bis auf die Materien, bei denen man eine Abweichungskompetenz dann Gott behüte zugestehen will, oder sie ganz zu streichen, also unterschiedslos. Also wenn man sich das ansieht, zum Beispiel bei der Nummer 14, Rechte der Enteignung auf den Sachgebieten 73 und 74, ist eine Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung keine Voraussetzung. Ich frage mich, woher die Autoren des Entwurfes das Wissen nehmen, dass ja eine bundesgesetzliche Regelung in diesem Bereich, insbesondere wenn die Sachregelung von den Ländern wahrgenommen worden ist, 74, dass da eine Erforderlichkeit besteht. Und umgekehrt beim vielleicht wichtigeren, bei der wichtigeren Nummer 25 wird weiter die Erforderlichkeit im Sinne von 72.2 gefordert, obwohl man doch eigentlich weiß, dass das zu den eigentlich drängenden Gesetzgebungsaufgaben gehört, uns endlich ein modernes und einheitlich geltendes Staatshaftungsrecht zu verschaffen, zu dem wir bislang nicht imstande gewesen sind. Also wir haben Beispiele pro und contra, wo einfach die Abgrenzung nicht klar ist, nach welchen Kriterien wird hier abgegrenzt. Es muss jeweils belegt werden, die Erforderlichkeit, oder sie wird unwiderleglich vermutet vom verfassungsändernden Gesetzgeber. Da muss eigentlich nach meinem Eindruck wirklich, wenn man diese Unterscheidung beibehalten wollte zwischen ausdrücklich notwendiger und begründbarer Erforderlichkeit im Sinne von 72.2 und vermuteter Erforderlichkeit, muss Punkt für Punkt nochmals durchgegangen werden. Aber ich halte das Unterfangen eigentlich für undurchführbar und meine, entweder alles oder gar nicht unter die Erforderlichkeitsklausel zu stellen, besser gar nicht. Also insofern mehr Transparenz bei der Abgrenzung, mehr Begründung, mehr Darlegungslast für den verfassungsändernden Gesetzgeber, warum eigentlich hier ja und an anderen Stellen nein. Ich hatte vorhin schon Gelegenheit zu erwähnen, dass die Freistellung von der Erforderlichkeit bei den letzten Ziffern, die aus der Rahmenkompetenz übernommen worden sind, sich ja von selbst versteht, nicht wahr, wenn man das zu der Vollkompetenz macht, dann bejaht man damit auch die Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung. Und wenn man zudem noch eine Abweichung gestattet, dann kann man nicht verlangen, dass ausdrücklich der Erforderlichkeit gegeben ist. Aber hier liegt ein weiterer Widerspruch aus europarechtlichen Gründen, auf den ich ja schon hingewiesen habe. Das ist keine Verbesserung gegenüber der Rahmenkompetenz, was man mit dieser Abweichungskompetenz in diesen Ziffern 28 bis 33 geschaffen hat. Wenn ich zum 74 jetzt den 72 2 und 3 hinzunehme, so stört mich an der geltenden und beim 72.2 insofern beibehaltenen, aber auf einzelne Sachgebiete begrenzten Regelungen der Umstand, dass seit jeher die Erforderlichkeitsklausel einen Geburtsfehler gehabt hat, wie ihre Vorgänger die Bedürfnisklausel. Beide Klauseln waren bzw. sind so formuliert, dass eigentlich eine Gesetzgebungspflicht des Bundes angenommen werden müsste, wenn Bedürfnis oder Erforderlichkeit vorliegen. Aber es bleibt eine Gesetzgebungsermächtigung. Und es bleibt dabei, dass wenn der Bund dieser Ermächtigung nicht nachkommt, trotz Erforderlichkeit, früher Bedürfnisse, die Länder ohne weiteres natürlich die Gesetze hier erlassen können, trotz dieses Bedürfnisses. Also hier wird eine Bedingung für das Tätigwerden des Bundes aufgestellt und wurde seit jeher, die zu kräftig formuliert ist. Es müsste eine sanftere Formulierung gefunden werden, die es erlaubt anzunehmen, ja, es wäre gut, wenn der Bund hier regelte, aber wirklich notwendig in einem engeren Sinne ist es nicht, denn wir wollen ja bei seiner freien Entscheidung bleiben und wir wollen den Ländern, wenn er nicht tätig wird, hier Bewegungsspielraum geben. Also die Klausel ist unverändert, wenn auch jetzt nur für begrenzte Gebiete noch geltend, schlecht formuliert. Der Vorzug einer Streichung ergibt sich auch daraus. Nicht? Wenn sie gestrichen würde und der Bund voraussetzungslos tätig werden könnte, würde das Problem entfallen. Ich würde dafür plädieren, dass umgekehrt die Abweichungskompetenz der Länder, wenn man auf sie nicht verzichten will, unter eine Negativerforderlichkeitsklausel gestellt wird. Das heißt, die Länder dürfen abweichen, wenn und soweit nicht im gesamtstaatlichen Interesse und so weiter eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich scheint. Wenn man das nicht will und auch in dieser negativen Formulierung die Erforderlichkeit für zu schwammig oder für zu stark hielte, würde ich dafür plädieren, dass wir in die Verfassung das aufnehmen, was der einfache Bundesgesetzgeber verfassungswidrigerweise heute schon öfter tut, dass er nämlich in seinem einfachen Gesetz, ein Beispiel hat Kollege Mayer erwähnt, die Länder zur Abweichung von seiner soeben getroffenen Regelung ermächtigt. Das würde ich als Minimalkondition für die Abweichungskompetenz der Länder in die Verfassung aufnehmen wollen. Sie dürfen abweichen, wenn der Bundesgesetzgeber sie dazu ermächtigt. Damit würde nur eine heute schon vorhandene, allerdings verfassungsrechtlich nicht abgedeckte Praxis abgesegnet und auf Verfassungsebene gehoben werden. Zu den weiteren Dingen, der Sätze 2 und 3 ist ja schon einiges gesagt worden. Ich schließe mich denjenigen an, die die Lex Posterior-Regel für unverzichtbar halten. Wenn man die Abweichungskompetenz will, dann muss man das so regeln, dass das jeweils spätere Gesetz vorgeht. Gerade deswegen und wegen des doch zu befürchtenden Gesetzgebungswettlaufes scheint mir das Ganze aber nicht praktikabel. Es ist dies, finde ich, kein Punkt, in dem man auf das Prinzip Hoffnung setzen sollte. Das ist bei Verfassungsreformen schon öfter gemacht worden. Na, es wird doch so sein, dass die Gesetzgeber ganz vernünftig und restriktiv diese neuen Möglichkeiten handhaben. Ja, das wollen wir alle hoffen. Aber darauf kann man sich nicht verlassen, je nach der politischen Konstellation. Und wer garantiert auch dem Bürger im Lande, dass nicht ein Land ausschert aus der Reihe der Vernünftigen und aus Gründen der Profilneurose eine abweichende Regelung macht und dass der Bund dieses Land diszipliniert damit, dass er anschließend seine alte Regelung erneut in Kraft setzt, die er dann die abweichende Landesregelung ablösen muss nach dem fortgeltenden 31. Also ich halte das nicht für der Weisheit letzter Schluss. Also mehr Transparenz ist möglich, aber teilweise müsste man dafür einen Teil des Systems im Rahmen von 72 aufgeben. Teilweise müsste man die einzelnen Kompetenztitel nochmal durchsehen. Zur konkreteren Frage, der Beispiel 74 Nummer 11. Hier haben wir einen der mehreren Fälle, dass eine bisher vorhandene Kompetenz dadurch, dass der Zusatz gemacht wird, ohne dieses und jenes, begrenzt wird. Diese Regelungstechnik hat einen Vorzug. Man erfährt auf diese Weise endgültig, weil in der Verfassung festgeschrieben, diese jetzt exkludierte Materie gehört zum betreffenden Kompetenztitel. Aber wenn der Kompetenztitel selbst schwach formuliert ist, so wie das ausgerechnet bei der Nummer 11 der Fall ist, werden alle Schwächen dieses Kompetenztitels eigentlich auch auf diese Ausnahmebereiche übertragen. Beim Recht der Wirtschaft ist das ja klar, nicht wahr? Das ist ein sehr viel weiterer Begriff und wird auch vom Bundesverfassungsgericht so ausgelegt als die in den Klammern aufgezählten Einzelgebieten. Wenn man also an solche Ziffer herangeht, wäre, ich habe es vorhin angedeutet, mein Vorschlag für mehr Transparenz, dass man das Problem der alten Nummer 11 löst und sich entscheidet. Entweder heißt es Recht der Wirtschaft und der Klammerzusatz wird gestrichen, oder Sie streichen Recht der Wirtschaft und lösen die Klammern auf. Dann ist gegen diese Ausnahmeregelung ohne das Recht des Ladenschlusses und dergleichen nichts einzuwenden. Aber das wäre Voraussetzung, also Grundbereinigung der betreffenden Kompetenznorm. Sonst würde ich an solche Kompetenz mit der Verfassungsänderung nicht herangehen.
Vielen Dank, Herr Professor Pestalozzo. Dann käme jetzt Herr Professor Möllers mit der Frage von Herrn Montag.
Einfach sprechen.
Der Bundesrat hat keinen Knopf. Herr Montags Frage zur Adressierung der Kommunen. Ich glaube grundsätzlich, dass es eine gute Entscheidung ist. Ich glaube, wir müssen uns schon klar machen, und das ist ein Schema, was wir sowohl im Bundesstaat der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in der EU sehen, dass Eingriffe in die Organisationshoheit immer noch Eingriffe sind, die härterer Rechtfertigung bedürfen eigentlich als Eingriff ins Verfahren. Also das Organisationsrecht ist im Grunde das Recht, das noch nicht mal sagen die Beziehung zwischen Bürger und Staat, sondern im Grunde das Innenleben des Staates betrifft. Und da kann man mit Fug und Recht sagen, dass das im Grunde schwer zu rechtfertigen ist, wenn wir bedenken, dass die Gemeinden einerseits Teil der Staatsverwaltung der Länder sind, aber andererseits natürlich auch irgendwie einen quasi grundrechtlichen Status genießen. Denke ich, ist das eine Entscheidung, die richtig ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Friktionen geben wird. Es wird sicherlich auch Folgeprobleme geben. Man denke an den berühmten Paragraphen 10 Baugesetzbuch, nicht? Also die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan in der Form der Satzung. Das dürfte jetzt eigentlich eine verfassungswidrige Norm sein, nach Artikel 85. Andererseits ist natürlich die Satzungsautonomie der Gemeinden durch Artikel 28 auch gedeckt. Also es wird im Ergebnis zu nichts führen. Wie ich überhaupt glaube, dass im Ergebnis es nicht so sein wird, dass die Gemeinden danach viel weniger Aufgaben haben werden. Es wird eher so sein, dass vielleicht die Entscheidung, wer die Aufgaben bekommt, nunmehr von den Landtagen und von den Landesparlamenten zu rechtfertigen sein wird, vielleicht auch mit Folgen für die Kostenverteilung innerhalb der Länder. Insofern finde ich die Entscheidung eigentlich als solche schon einen Beitrag für eine gewisse Form von strukturierter Verantwortungszurechnung, auch wenn wir noch gar nicht absehen können, wie unendlich viele Gesetze wir dann in der Tat vermutlich umformulieren müssen. In der Sache geht es eigentlich um die Beziehungen innerhalb der Länder. Und ich denke, der Bund sollte sich in der Tat da heraushalten.
Vielen Dank. Trotz Knopflosigkeit kommt jetzt Professor Meyer mit den Fragen von Frau Leuthäuser und von Herrn Runde.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Technik, bei Recht der Wirtschaft durch Klammerzusatz Detailmaterien auszunehmen, ist praktisch nicht aufgebbar. Auch der Vorschlag von Herrn Pestalozza funktioniert nicht, denn wenn Sie die ausgenommenen Teile einzeln aufführen, was Sie natürlich können, müssten Sie auch die dem Bund verbleibenden Teile einzeln aufführen, und das ist praktisch unmöglich. Das heißt, bei solchen Globaltiteln wie Recht der Wirtschaft oder öffentliche Fürsorge gibt nur diese Technik. Ich sehe auch keine Schwierigkeiten in dieser Technik. Herr Runde hat nochmal auf Artikel 72 Absatz 2, dem Erforderlichkeitsartikel, und seine Verbindung zu 105 zu den Steuergesetzen hingewiesen. Das ist tatsächlich ein sehr prekärer Punkt. Und ich darf nochmal erinnern, was meist vergessen wird, dass die Verschärfung der Erforderlichkeitsklausel oder die Umwandlung der Bedürfnisse in der Erforderlichkeitsklausel und der ausdrückliche Hinweis ans Gericht, durch eine eigene Prozessnorm darüber auch zu judizieren, zwei Probleme mit sich gebracht haben. Das eine relativ einfache Problem ist das Problem gegenüber ganzen Gesetzen. Haben ganze Gesetze noch die Erforderlichkeit? Etwa beim Ladenschlussgesetz ist das verneint worden. Das viel weitergehende und praktisch alle Kompetenzausübungen betreffende Problem ist, dass mit der Erforderlichkeit nicht nur das Gesetz selbst in Frage gestellt werden kann, sondern jede einzelne Norm im Gesetz, jeder Halbsatz im Gesetz muss sich nach der Verfassungsrechtsprechung fragen lassen, war er eigentlich erforderlich? Mit der Konsequenz, dass auf den Gebieten, auf denen Sie die Erforderlichkeit belassen, der Bund sich immer fragen müssen, können wir ein Gesetz machen, das einigermaßen abgerundet ist? Oder müssen wir die Abrundungsregeln mangels Erforderlichkeit eigentlich den Ländern überlassen? Ich sehe nicht, dass das für die Länder eine attraktive Gesetzgebungskompetenz ist, Abrundungsgesetze zu Bundesgesetzen zu machen. Ich halte das für eine ganz fatale Entwicklung. Sie müssen sich nur darüber im Klaren sein, dass dieser zweite Teil meist verschwiegen wird bei der fatalen Wirkung, die die Erforderlichkeitsklausel gehabt hat. Und deshalb war mein Vorschlag, wenigstens das so weit zu streichen. Denn bei dieser Regel, bei dieser Rechtsprechung, man muss auch jede einzelne Norm und jeden Halbsatz unter die Erforderlichkeit zwingen können, hat das Gericht sich ausschließlich auf das Ausdrückliche so weit berufen. Damit ist keine große Ausweitung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes verbunden, weil im Grunde das schon in dem Wenn steht. Aber wenn Sie das so weit streichen, ist das ein Signal ans Gericht, vielleicht in diesen Punkten nicht so eng zu argumentieren. Nun zu Artikel 105, Herr Runde. Tatsächlich ist das ein Problem, das bisher noch nicht gesehen worden ist. Und man kann sich fragen, ob nicht eine Reihe von Bundessteuergesetzen, wenn sie dann angegriffen werden würden, entweder zu einer Änderung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Steuerbereich führen würden, was ich eher prognostizieren würde, als zum Verbot etwa der Kraftfahrzeugsteuer durch den Bund zu regeln. Und man muss sich auch fragen, ist das eigentlich sinnvoll? Es ist natürlich nicht sinnvoll. Die Zustimmungsbefugnis hat die einzige Bedeutung, dass bei Steuergesetzen, und nur für sie gilt es ja, deren Ertrag den Ländern ganz oder zum Teil zukommt oder ihren Gemeinden, dass da der Bundesrat ein Mitbestimmungsrecht hat, damit der Bund ihnen nicht Steuererträge minimieren kann. Das ist eine sehr vernünftige Regelung. Ich prognostiziere, dass das Bundesverfassungsgericht in Fortsetzung der Rechtsprechung zu dem Beitragssicherungsgesetz sagen wird, die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn auf diese Weise eine Minimierung des Steuerertrages der Länder zur Debatte steht. Aber nicht aus anderen Gründen. Also Beispiel, Eigenheimzulage abschaffen, ist eine Abschaffung, die ausschließlich auch zugunsten der Länder finanziell gedacht war. In meinen Augen müsste das Gericht zum Ergebnis kommen, kein Zustimmungsverweigerungsrecht in diesem Bereich, wenn es um Absenkung, wenn es um Erhöhung der Steuereinnahmen geht. Aber das ist ein ungelöstes Problem. Und die Frage ist, ob man hier die Erforderung oder die Kopplung an den 72.2 vollends aufgibt, möglicherweise sich eine andere einfallen lässt. Aber tatsächlich ist es schwer zu sehen, dass wir unser Erbschaftssteuergesetz oder welche Gesetze auch immer, dass wir die sozusagen länderuneinheitlich gestalten können. Natürlich können Sie sagen, es ist nicht erforderlich. Es gibt viele Bundesstaaten, in denen das selbstverständlich ist. Aber es widerspricht unserer Verfassungskultur. Und das ist das, was man dem Bundesverfassungsgericht vorwerfen kann. Es hat überhaupt keine Rücksicht genommen auf das, was wir Verfassungskultur nennen. Das BGB wäre heute, wenn es nicht weggenommen würde aus der Erforderlichkeitsklausel, vom Bund nicht mehr zu machen. Es wäre nicht mehr zu machen. Also das, was wir 1900, am 1.1.1900 ist das in Kraft getreten, war ein großes Erfolg der deutschen Einigung, großer Erfolg der deutschen Einigung, wäre heute aufs Spiel gesetzt worden. Will das einer? Wollen das die Länder? Nein. Und die Frage ist, ob man die Verfassung nicht so machen soll, dass solche doch unsinnige Ergebnisse nicht herauskommen. Danke.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt Professor Kirchhoff mit den Fragen von Herrn Geb und Frau Kunert.
Ja, besten Dank. Erstmal zu Ihrer Frage, Herr Geb, ist diese Lex Posterior-Klausel, ist das auch ein Fall des 31 Grundgesetz? Ich meine, das ist es ja schon. Wir haben in der deutschen Rechtsordnung verschiedene Methoden, Kollisionen zu vermeiden oder aufzulösen. Die Kollisionsvermeidungsmethode ist, exklusive Kompetenzen zuzuteilen. Dann kann es gar nicht zur Kollision kommen, weil immer nur einer zuständig ist. Und die anderen Möglichkeiten sind die Regel Artikel 31 Grundgesetz, Lex Posterior und Lex Specialis. Dann ist der Konflikt formell schon eingetreten, dann gucken wir nur, welche Regel zurückgeht. Und in diesem Fall haben wir ja Parallelkompetenzen im Bereich des 72.3, wie er geplant ist. Es darf der Bund rechtmäßig Gesetze erlassen, es darf jedes Land rechtmäßig Gesetze erlassen. Beide sind rechtmäßig, also muss ich zu den anderen Kollisionsregeln greifen. Also es ist beides mal kompetenzgerechtes Recht. Dann käme ich zum Artikel 31. Das zeigt, dass das eine Frage ist. Und hier ist die Lösung des 72.3 am Ende, dass er auf den 31, auf diese Kollisionsregel verzichtet und sofort auf die Lex Posterior-Regel springt. Also deshalb ist es eine Frage des 31 Grundgesetzes oder zumindest eine Frage der Kollisionsregeln, die wir brauchen. Es wird nur auf den Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht insoweit verzichtet. Das muss ja auch sein, sonst würde die Abweichungsregel gar keinen Sinn machen. Dann könnte das Land zwar abweichendes Landesrecht gelten, aber es würde immer zurücktreten nach Artikel 31 dem Bundesrecht gegenüber. Dann ergäbe das keinen Sinn. Die zweite Frage, diese 6-Monatsfrist als Präklusionsfrist. Präklusionsfristen macht man in Verwaltungsverfahren und in Prozessen, damit sich jemand schnell entscheidet, damit unter Druck gesetzt wird, weil man schnell Rechtssicherheit haben will und Rechtsklarheit. Also es sind sozusagen Zwangsfristen für den, der ein Rechtsmittel einlegen könnte, einen Antrag stellen könnte, eine Einrede vorbringen könnte. Ich würde das hier nicht einführen. Also einmal ist das eines Parlaments unwürdig, die erste Gewalt eines Landes wie einen Kläger oder einen Antragsteller sozusagen unter Druck zu setzen, dass er sich jetzt schnell entscheiden müsste. Zweitens, das ist bereits gesagt worden, können sich die politischen Verhältnisse ändern. Drittens, könnte auch später ja mal ein Bedürfnis nach einer landesgesetzlichen abweichenden Regelung auftreten. Drum würde ich zu der Präklusionsfrist nicht greifen. Ich meine sowieso, diese 6-Monatsfrist, ob Präklusionsfrist oder anders, ich bin kein großer Fan davon. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt bräuchte. Und zum Schluss bin auch ich noch gefragt worden, Mitwirkungsrechte der Kommunen an der Gesetzgebung ins Grundgesetz. Wir haben ja sowas in vielen Landesverfassungen. Da gehört es auch hin, weil dort der teilsouveräne Gliedstaat mit einer wesentlichen Autonomieebene, mit seiner eigenen, verkehrt, die einerseits Verwaltung ist, die seinem Gesetz ausgeliefert ist, die andererseits wegen dieser Autonomiegewährleistung auch eine eigenständige Kraft sein soll. Da ist das richtig. Eine Bundesverfassung beschäftigt sich einmal im Grundrechtsteil mit dem Verhältnis Gesellschaft-Bürger und zweitens im staatsorganisationsrechtlichen Teil mit der Organisation des Bundes und dann, das ist das Wichtigste, drittens mit dem Verhältnis Bund zu Ländern als übergreifende Verfassung. Da gehört eine Vorschrift über den Binnenorganisationsbereich der Länder und die Kommunen gehören zur Verwaltungsebene eigentlich nicht rein. Deshalb wäre es mir nicht lieb, wenn man da irgendwie so etwas reinschreiben würde. Ich würde auch fragen, brauchen wir es denn wirklich? Es hat ja in der so cum grano salis bisher auch ganz gut geklappt mit der Beteiligung der Kommunen, vor allem der kommunalen Spitzenorganisation. Wir haben es auch in der Kommission gesehen, die hat erhebliches Gehör und Gewicht gefunden. Ich glaube, wir sollten das sowieso schon etwas sperrige Gesetzgebungsverfahren im Bundesreich, im Bundesbereich nicht noch aufwerten oder aufblähen durch solche Vorschriften im Grundgesetz über die kommunale Mitwirkung. Es ist auch immer ein Ansatzpunkt für Prozesse, das muss man sehen.
Vielen Dank. Dann wird jetzt die erste Antwortrunde abgeschlossen von Professor Hennecke mit den Fragen von Frau Kunert und Herrn Montag.
Mit Blick auf die Antwort von Herrn Kirchhoff dankbar, dass wir die Reihenfolge des Antwortens jetzt umgedreht haben. Ich würde gerne mit der Frage von Herrn Montag anfangen. Auch noch ein kleiner Widerspruch zu Herrn Müller. Also verfassungswidrig wird nichts, sondern wegen der Übergangsregelung 125a Satz 1 gilt das ganze Bundesrecht, so wie es ist, weiter ohne verfassungswidrig zu werden. Aber das war ja nicht Ihre eigentliche Frage, sondern ich möchte noch mal präzise sagen, in allen Landesverfassungen, seitdem die niedersächsische Regelung nachgezogen hat zum 01.01.2006, haben Sie in allen Verfassungen der Länder eine Konnexitätsregelung zwischen Land und Kommunen für jedwede Aufgabenart, also für die Übertragung staatlicher Aufgaben wie für die Übertragung von Selbstverwaltungsaufgaben, mit einer Ausnahme Thüringen, da greift das nicht für Selbstverwaltungsangelegenheiten. Das heißt, das ist sozusagen der Hintergrund dafür, dass diese Schutzfunktion der Länder in den Landesverfassungen greift. Das war, hätten Sie dieselbe Frage vor 10 Jahren gestellt, ganz anders. In Baden-Württemberg gab es das schon seit 1953, aber ansonsten ist es eine Bewegung, die erst mit verfassungsändernden Gesetzen 1998 eingesetzt hat. Und Sie haben jetzt nach dem Grundsatz der Zweistaatlichkeit, der eben gerade ja auch von Herrn Kirchhoff beschrieben worden ist, sozusagen eine Pflicht, 83-84 Grundgesetz sagt, Ausführung der Bundesgesetze liegt grundsätzlich bei den Ländern. Und Sie haben dann neben den Konnexitätsregeln in den Landesverfassungen ab und an sogar ausdrücklich normiert einen Vorrang kommunaler Aufgabenwahrnehmung vor der Aufgabenwahrnehmung des Landes. Das steht etwa in Artikel 82 der sächsischen Verfassung. Die anderen kann ich Ihnen jetzt nicht mit Artikeln aufsagen, aber jedenfalls ein Grundprinzip. Oh, dann haben Sie 28.2 Grundgesetz, der materiell vorgibt kommunale Selbstverwaltung. Und insoweit sehe ich keine Einschränkung oder Verschlechterung sozusagen der Position der Kommunen im Bundesstaat durch den 84.1.6 und 85.1.2. Im Gegenteil, ich habe das sozusagen für eine saubere strukturelle Lösung. Jetzt, dann leitet das über zu der Frage Mitwirkungsrechte, der Frage von Frau Kunert. Da muss ich natürlich Herrn Kirchhoff, was ich ungern tue, aber vehement widersprechen. Insofern, das vehement habe ich jetzt in Anführungsstriche gesetzt, aber ich will es jetzt in der Sache doch mal ausführen. Wir haben auch ein Kirchhoff-Wirken, allerdings das seines Bruders, in einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Maßstäbegesetz vom 11.11.1999. Die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, die Zweistufigkeit der Finanzverfassung sei durch Modifikationen seit 1956 zu einer, jedenfalls im finanziellen Bereich, zu einer Zweieinhalbstufigkeit modifiziert. Zweieinhalbstufigkeit heißt also, dass die Steuereinnahmen, das ist ja eben auch die Frage von der Runde gewesen, die Steuereinnahmen der Kommunen zum Beispiel ausschließlich durch Bundesgesetze bestimmt werden. So, Sie haben also 106 Absatz 5 Einkommensteuerbeteiligung, 5a Umsatzsteuerbeteiligung, 6 Grundsteuer, Gewerbesteuer, örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, alles Bundesgesetze. Das heißt also, da stimmt es nicht mit der Zweistufigkeit auf der Steuerverteilungsseite. Bei den Aufgaben, das habe ich eben versucht, deshalb habe ich die Reihenfolge der Fragen andersrum beantwortet, als sie gestellt worden waren, bei den Aufgaben ändert sich in der Wahrnehmung durch die Veränderung des Artikel 84 und 85 ja nichts. Im Gegenteil, Sie haben sozusagen in Sachsen hätten Sie die Diskussion, geben wir der Bundesagentur für Arbeit oder geben wir den Kommunen die Aufgabe der Grundsicherung, sozusagen der fortgesetzten Sozialhilfe, da hätten Sie ganz andere verfassungsrechtliche Bindungen gehabt, die so eher zu einer Kommunalisierung geführt hätten. Also die Stellung der Kommunen in der Aufgabenwahrnehmung wird im Ergebnis nicht schwächer. Die Argumente für eine Mitwirkung werden deshalb auch nicht schwächer. Wir haben gemerkt in der Kommission, das hat nicht verfangen, weil es sozusagen in den Bereich Technik verwiesen wurde. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, ein entscheidendes, wie ich fand, was Nichtachtung von Mitwirkungsrechten angeht, wenn sie nicht sozusagen einforderbar sind, sondern nur in Geschäftsordnungen geregelt sind. Im Jahre 1997 ist die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft worden. Und an die Stelle der Gewerbekapitalsteuer ist eine kommunale Beteiligung an der Umsatzsteuer, 106 Absatz 5 klein a, gesetzt worden. Und das hat dazu, im Zuge dieser Reform hat man den 28.2 Grundgesetz, die Garantie kommunaler Selbstverwaltung, im Satz 3, zweiter Halbsatz geändert. Der ist angefügt worden. Die Regelung mit der wirtschaftskraftbezogenen Steuerquelle ist neu eingeführt worden. Da hat es bis zum Tage der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes keine Anhörung im Deutschen Bundestag gegeben. Da ist von kommunaler Seite darauf hingewiesen worden. Und am Morgen der Verabschiedung dieses Gesetzes im Deutschen Bundestag um 8 Uhr fand dann noch eine Sitzung des Bundestagsrechtsausschusses statt, wo sozusagen im Nachgang sozusagen abgewickelt wurde, Anhörung der kommunalen Spitzenverbände nicht zu irgendeiner Regelung, sondern zur Änderung des Artikel 28 Absatz 2. In Wahrheit stand der 65. oder sonst was Geburtstag des Abgeordneten Kleinert im Zentrum dieser Veranstaltung. Also insofern kann durch die Qualität von Anhörungsrechten natürlich etwas erreicht werden. Und deshalb hat es sozusagen zum Standardforderungsrepertoire der kommunalen Spitzenverbände gehört, diese Forderung zu stellen und, nachdem es in der Kommission nicht behandelt worden ist, aufrechtzuerhalten. Es hat aber keine Forderung gegeben, das jetzt sozusagen am heutigen Tag hier einzustreuen und damit jetzt die Föderalismusreform jetzt noch zu befruchten.